Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 105. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Pflicht des Arbeitgebers. Hinweis an Arbeitnehmer auf das Bestehen eines Entgeltumwandlungsanspruchs. Spenden innerhalb der EU. Keine Lockerung der formellen Voraussetzungen. Keine Begünstigung. Vor Antragstellung auf Tonnagebesteuerung gezahlte Sondervergütungen. Die Entgeltumwandlung, also die Umwandlung künftiger Entgeltansprüche des Arbeitnehmers in eine wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistungen, ist die seit rund 15 Jahren gesetzlich normierte Form der arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung. Durch das Altersvermögensgesetz vom 26. Juni 2001 wurde darüber hinaus ein entsprechender Rechtsanspruch des Arbeitnehmers ins Leben gerufen. Ein Novum in der bis dato vom Freiwilligkeitsprinzip beherrschten Materie der betrieblichen Altersversorgung. Was besagt der Rechtsanspruch?
Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber jederzeit verlangen, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4% der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Dies entspricht aktuell einem Betrag von 2.856 Euro im Westen bzw. 2.400 Euro im Osten pro Kalenderjahr.
Mit Urteil vom 21. Januar 2014 hat das Bundesarbeitsgericht nunmehr entschieden, dass der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, seine Arbeitnehmer auf das Bestehen dieses Rechtsanspruchs hinzuweisen. Wie kam es dazu?
Im entsprechenden Streitfall hatte der Kläger seinen ehemaligen Arbeitgeber auf Schadensersatz verklagt. Er argumentierte wie folgt. Hätte ihn sein Ex-Arbeitgeber auf den Entgeltumwandlungsanspruch hingewiesen, hätte er, der Kläger, diesen Anspruch geltend gemacht und einen Teil seiner monatlichen Arbeitsvergütung in eine Anwartschaft auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung umgewandelt. Da er dies infolge des unterlassenen Hinweises seines Ex-Arbeitgebers nicht getan habe, sei ihm ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden.
Warum wurde die Schadenersatzklage in allen Instanzen abgewiesen?
Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts fehlte es bereits an einer Pflichtverletzung des ehemaligen Arbeitgebers. Entgegen der Rechtsauffassung des Klägers existiere keine entsprechende Aufklärungspflicht des Arbeitgebers. Eine solche folge weder aus den einschlägigen Regelungen im Betriebsrentengesetz selbst noch aus der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht.
Was bedeutet das für Unternehmen?
Wenngleich mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts geklärt ist, dass Arbeitgeber nicht zur Aufklärung über die Existenz des Entgeltumwandlungsanspruchs verpflichtet sind, ist eine freiwillige Information über dieses Instrument der betrieblichen Altersversorgung freilich nicht ausgeschlossen. Oftmals dürfte dies sogar der betrieblichen Praxis entsprechen.
Welchen wichtigen Hinweis muss man Unternehmen jedoch geben?
Grundsätzlich ist dringend zu beachten, wer Aufklärung leistet, muss dies korrekt tun. Andernfalls kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich gerade der hilfsbereite Arbeitgeber schadensersatzpflichtig macht. Die Anforderungen, die an eine fehlerfreie Information zu stellen sind, sollten gerade in einer komplexen Materie wie der betrieblichen Altersversorgung nicht unterschätzt werden.
Spenden an eine Empfängerkörperschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union können steuerlich abgezogen werden, wenn die begünstigte Einrichtung die hiesigen steuerlichen Voraussetzungen erfüllt. Ein Spendenabzug setzt demnach unter anderem voraus, dass die satzungsmäßige Vermögensbindung stets gesichert ist. Welchen Sachverhalt klärte der Bundesfinanzhof mit diesem Urteilsspruch?
Der Fall vor dem Bundesfinanzhof betraf die Zahlung einer inländischen GmbH an eine innerhalb der EU ansässige kirchennahe Körperschaft, genauer gesagt einen rechtsfähigen Verein mit Sitz in Italien, und die Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Spende bei der GmbH. Der Verein selbst ist Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche. Die richterlichen Überlegungen führten zu dem Ergebnis, dass sowohl die Spende an Empfänger innerhalb der EU erfolgte, die Formalien zur steuerlichen Absetzbarkeit nach der Abgabenordnung einzuhalten seien. Eine Zuwendungsbestätigung der ausländischen Organisation allein reiche nicht aus.
Im Urteilsfall beanstandeten die Richter die Verletzung des Grundsatzes der Vermögensbindung. Dieser sieht vor, dass das vom Verein gebildete Vermögen auch auf Dauer für steuerbegünstigte Zwecke verwendet wird. Warum war dies im vorliegenden Fall, nach Meinung der BfH-Richter, nicht gegeben?
Zum einen enthielt die Satzung nach Meinung des obersten Finanzgerichts keine Regelungen zur Vermögensverwendung bei Wegfall des Zwecks des Vereins. Und zweitens konnte den für den Fall der Auflösung des Vereins getroffenen Satzungsbestimmungen nicht entnommen werden, dass das Vermögen nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden darf. Vielmehr habe die Mitgliederversammlung einen Beschluss über die Verwendung des Restvermögens vorrangig zugunsten einer anderen, nicht wirtschaftlichen Organisation zu treffen, die mit dem Patriarchat in Moskau in Verbindung stehen oder zu der russisch-orthodoxen Religion gehören. Ergebnis? Da die Satzung das konkrete Tätigkeitsfeld der Empfängerorganisationen nicht benennt, kann sie auch die Vermögensverwendung zugunsten steuerbegünstigter Zwecke nicht sicherstellen.
Die Münchner Richter griffen auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 27. Januar 2009 auf. Das Luxemburger Gericht habe dort deutlich gemacht, dass der Schutzbereich der Kapitalverkehrsfreiheit nicht die Übernahme des im Mitgliedstaat der Empfängereinrichtung gegebenen Gemeinnützigkeitsstatus umfasse, sondern nur darauf gerichtet sei, die Ungleichbehandlung zwischen inländischen und EU-ausländischen Einrichtungen zu beseitigen. Nach Meinung des BfH verstoße es nicht gegen diese Grundfreiheit, sondern führe vielmehr gerade zu einer Gleichbehandlung der Spendenempfänger innerhalb der EU, wenn der Spendenabzug auch im Fall der Zuwendungen an im EU-Ausland ansässige Einrichtungen den im Mitgliedstaat des Spenders geltenden nationalen Anforderungen unterworfen wird. Die besondere Gewinnermittlung für Handelsschiffe im internationalen Verkehr gilt nicht für Sondervergütungen der Mitunternehmer. Diese sind auch bereits im Vorjahr der Antragstellung auf Gewinnermittlung nach der Tonnage dem pauschal ermittelten Gewinn hinzuzurechnen. Zu diesem Urteil kam der Bundesfinanzhof im vorliegenden Fall. Wie war die Sachlage?
Eine GmbH und Co. KG hatte mit Indienststellung des von ihr angeschafften und betriebenen Schiffs im November 2008 zur Gewinnermittlung nach der Tonnage gemäß § 5a Einkommensteuergesetz optiert. Nach dieser Vorschrift sind die vor Indienststellung des Handelsschiffes erwirtschafteten Gewinne nicht zu besteuern. Dies führt mangels in Betrieb geführter Tonnage und mangels Betriebstagen zu Einkünften in Höhe von 0 Euro. Die Kommanditistinnen im Streitfall erhielten bereits im Jahr 2007 und somit vor Indienststellung des Schiffes Vergütungen auf schuldrechtlicher Basis, die das Finanzamt als Sonderbetriebseinnahmen erfasste. Die Klägerin war der Auffassung, dass die Tonnagebesteuerung auf das den einzelnen Kommanditisten zuzurechnende Gesamtergebnis der Personengesellschaft anwendbar sei.
Nun dient die Tonnagebesteuerung aber einem bestimmten Zweck. Welcher ist das?
Mit der besonderen Gewinnermittlung nach der Tonnage soll erreicht werden, dass im Fall einer wirksamen Option zur besonderen Gewinnermittlung nach § 5a Einkommensteuergesetz auch die vor dem Jahr der Indienststellung erzielten Einkünfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr im Ergebnis so besteuert werden, als wenn auch hier schon eine besondere Gewinnermittlung durchzuführen wäre. Denn da de facto nur im Jahr der Indienststellung entschieden werden kann, ob sämtliche Voraussetzungen zur Anwendung der sogenannten Tonnagesteuer erfüllt sind, werden die Einkünfte aus dem Betrieb des Handelsschiffs zunächst auf herkömmliche Weise ermittelt. Zu diesen sozusagen rückwirkend abzugeltenden begünstigten Einkünften gehören aber nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht die Sondervergütungen der Mitunternehmer. Diese seien separat zu sehen und auch in den Jahren vor Inbetriebnahme dem Tonnagegewinn in vollem Umfang hinzuzurechnen.
Was bedeutet das für die steuerrechtliche Bewertung?
Vergütungen, die der Gesellschafter einer Personengesellschaft von dieser unter anderem für Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft auf schuldrechtlicher Basis erhält, sind in dem pauschal ermittelten Tonnagegewinn nicht enthalten, sondern werden auch während der Zeit, in der der Gewinn der Gesellschaft nach der Tonnage berechnet wird, weiterhin nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuergesetzes ermittelt. Damit werden sie im Ergebnis von der steuerentlastenden Abgeltungswirkung des § 5a Absatz 1 Einkommensteuergesetz ausgenommen.
Was ist der Grund für diese Regelung?
Dahinter steht die Befürchtung, dass andernfalls Gestaltungen möglich wären, bei denen Geschäftspartner und Arbeitnehmer von Personengesellschaften an diesen mit einem geringen Anteil beteiligt werden würden, um dadurch sämtliche Vergütungen und Arbeitslöhne zu einem Bestandteil des nach der Tonnage ermittelten Gewinns zu machen und der regulären Besteuerung zu entziehen.
Die Umwandlung künftiger Entgeltansprüche eines Arbeitnehmers, Spenden innerhalb der EU sowie Gewinnermittlung nach der Tonnage bei Handelsschiffen. Das waren die Themen der 105. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern-und-recht.